Ganz herzlichen Dank euch, Musikteam. Schön gewesen. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil von der Serie «Mit Gott reden». Heute Gott, Vater ganz nah. Zweiter Teil. Ich glaube, dass viele von uns, wir viele Christen, haben irgendetwas tief in uns, dass es beim Beten doch letztlich darum geht, etwas von Gott zu bekommen. Irgendwie glaube ich das. Aber genau das ist nicht das Ziel vom Beten. Genau das ist nicht das Erste, wenn es darum geht, zu beten, sondern das Ziel ist der Kontakt mit Gott selber. Wir haben das letzte Sonntag angeschaut, wo wir eigentlich die Anrede von unserem Vater beleuchtet haben. Nur die Anrede. Wir haben gesehen, es geht um eine erfüllende Liebesbeziehung. Und wir haben auch gesehen, dass der Vater im Himmel lebt, im Himmel wohnt, seine Adresse steht. Und das bedeutet auch, dass er allwissend ist, mächtig ist, dass ihm nichts gross ist, dass er meine Gedanken kennt und dass es so wertvoll ist, wenn wir uns am Anfang vom Beten zuerst bewusst machen, hey, wer habe ich jetzt eigentlich mir vis-à-vis? Dass ich nicht einfach loslasse, sondern mir bewusst mache, hey, der ist der Vater im Himmel, der mich liebt, der alles kann, der lässt mir jetzt zu. Der steht so, wie ich jetzt vor dem Michael und er schaut mich an, ganz lieb, und hey, ich bin jetzt mit dir. Wie geht's dir? Und das, ja, ist okay. Das macht er mit uns. Und dann können wir einfach mal das rauslassen, was uns wirklich bewegt, so ein bisschen Seelenhygiene. Es ist noch gut, manchmal, wenn wir das machen, und nicht ganz schnell gerade so in Traktanten und Anliegen, tak, 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 sondern einfach mal so ein bisschen loslassen, kommen vor Gott und bei ihm sein. Und es ist so ein grosser Gewinn, dass das fängt an, Leben dann noch mehr. Und es ist übrigens, ist es auch nicht lustig, weil vielleicht hast du schon erlebt oder vielleicht schon zu viel, dass Gott deine Gebete nicht erhört. Und du bist auch ein bisschen traurig über dem und vielleicht sogar enttäuscht und denkst, hey, für was bringt es denn eigentlich zu beten? Und das ist eine Entlastung, weil wir wissen jetzt, nicht der letzte Predigt, wissen wir jetzt, das Erste am Gebet ist nicht das Anliegen selber, sind nicht Gebetserhörungen, sondern ist mein Kontakt zum Vater im Himmel. Also selbst wenn er mein Gebet nicht erhört, weil er weiss, etwas Besseres weiss, der Kontakt zum Vater, der ist da und das ist das Ziel, darum hat es sich schon gelohnt. Und heute befassen wir uns mit dem Rest von unserem Vater. Jesus hat das gelehrt, damit wir lernen können, richtig zu beten und auch neue Freude bekommen. Und ich möchte jetzt euch einladen, mit mir zusammen den Predigtext zu beten. Das hat es vielleicht noch nicht manchmal gegeben. Wir wollen miteinander den Predigtext beten und das ist Vater unser. Ich bitte euch, steht euch dazu auf und dann beten wir das zusammen. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Gebet, das es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und das Gebet ist jetzt aber ein Modellgebet. Jesus hat uns das nicht gelehrt mit der Meinung, dass wir das Alltag genau in diesen Worten x-mal durchbeten. Sondern wir sollen von dem grundsätzlich Anleitung nehmen, wie wir beten sollen. Natürlich ist es auch gut, wenn wir es zwischendurch beten, geht auch in der Gemeinschaft, aber eben auch dann die Anleitung nehmen. Und auffallen tut die Struktur. Wir haben dreimal dein Name, dein Reich, dein Wille. Und dann dreimal unsere Schuld, unsere Versuchung, unser tägliches Brot. Und ich möchte mit euch da mal durchgehen. Wir möchten ein bisschen länger verweilen bei der Dein Bitte und ein bisschen kürzer bei der Unser Bitte. Geheiligt werde dein Name. Und ihr Lieben, das fängt schon mal gut an, oder? Wer könnte das jemandem erklären, was das bedeutet? Was heisst das ganz genau? Geheiligt werde dein Name. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich meine, ich habe mich jetzt ja vorbereitet, aber so ganz direkt und sicher hätte ich jetzt das auch nicht gerade schon so lange erklären können. Was heisst das? Er hat die ganzen prominenten Platz das erste Anliegen, das erste Gebet nachher da anrede. Geheiligt werde dein Name. Was meint geheiligt? In der Umgangssprache, dort sagen wir ja auch, es ist mir etwas heilig. Zum Beispiel, mein Mittagsschläfchen ist mir heilig. Oder meine Joggingrunde am Samstagmorgen ist mir heilig. Oder das heisst für uns, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Und es hat schon mal einen ersten Punkt, der zutrifft, natürlich auch für Gott. Dass Gott mal sicher ganz wichtig ist, aber es geht noch viel weiter. Weil das Wort da meint auch, dass Gott vollkommen ist. Dass Gott fehlerlos ist. Dass an Gott nichts Negatives ist. Das können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen. Es ist nichts Schlechtes an ihm. Wir können an Gott nichts verbessern, nicht einmal das Kleinste. Das heisst eigentlich heilig. Und wenn man ihm begegnet, dann löst das Ganze eine extreme Ehrfurcht aus. Wenn wir jetzt den Blick in den Himmel nehmen könnten, dann würden wir ein Stückchen von dem sehen, von dieser Heiligkeit. Und die Offenbarung gibt uns jetzt einen Blick, also sie zeigt uns einen Blick in den Himmel, wie es jetzt gerade in dem Moment, wenn ich zu ihr rede, was dort abgeht. Und zwar ist das im 4. und 5. Kapitel, könnt ihr mal nachlesen, dort wird gesagt, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass 10'000 mal 10'000 Engel Gott anbetet, weil er heilig ist. Und vielleicht denken wir, ja nein, also, was die alles sonst noch Gutes könnten tun. Und ich muss sagen, die Engel können nichts Besseres tun mit ihrer Engelkraft und Engelweisheit als Gott anbeten. Einfach nur dort stehen und Gott anbeten, weil er heilig ist. Das zeigt also, Gott gebührt die konkurrenzlose Nummer 1. Wenn wir das verstanden haben, dann beten wir mit geheiligt werde dein Name folgendes. Wir beten, Vater im Himmel, du sollst das Zentrum sein von meinem Leben. Du sollst das Zentrum sein von meiner Familie, von unserer Gemeinde. Du sollst das Zentrum sein von dem Team, wo ich dabei bin. Du sollst in der Mitte sein. Und jetzt haben wir noch ein kleines Problem eigentlich, so von Haus aus, denn wir können ja gar nicht vor dem heiligen Gott bestehen, als Menschen. Denn wie oft hieven wir anders auf den Lebensthron? Wie oft ist eben Gott nicht wirklich das Nummer 1? Und trotzdem sollen wir den heiligen Gott mit unserem Vater ansprechen. Wie soll das gehen? Die Antwort liegt im Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus selber es möglich gemacht hat. Dass Jesus als Ebenbild von Gott auf die Erde gekommen ist und ist für das gestorben, dass unsere Unheiligkeit, dass wir die können weg, dass die weggeht, um die wegnehmen von uns, unser Versagen wegnehmen, aus der Welt zu tragen, damit wir vor dem heiligen Gott können bestehen. Ich meine, das wäre schon mal mega. Aber jetzt ist Jesus noch weitergegangen. Und so weit, dass wer Jesus in sein Leben aufnimmt, in dem lebt der Heilige Geist. Und dann wird die Person ein Heiliger. Ich weiß nicht, ob es einen Heiligen gibt, den Unsichtbaren. Ist ja nicht so wichtig. Aber er wird ein Heiliger Gottes. Und das ist ein Hammer. Jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Nämlich, dass wir nicht nur Heilige Gottes sind, sondern Kinder Gottes. Wirklich Kinder Gottes. Und jetzt ist die Beziehung zu Gott prägt von einer innigen Liebe, von einer Vertrautheit. Und nicht mehr irgendeine religiöse Atmosphäre, wo man etwas leisten muss. Also die Bitte, geheiligt werde dein Name, will Gott ehren. Jesus soll den ersten Platz haben in unserem Leben. Und das heisst auch, geheiligt werde dein Name, das heisst, ich will, dass du vor mir bist, in meinem Blickfeld die ganze Zeit. Also ich will dich immer ganz nah bei mir haben, ich will mein Leben auf dich ausrichten. Und ich habe eine Geschichte gehört, letzte, und das ist noch herzig. Da ist eine Mutter ist im Bett gelegen und es hat gewittert und donnert. Und dann hat es ziemlich laut gedonnert, ganz nahe beim Haus. Und dann ist die Mutter ein bisschen verschrocken. Also dachte ich, ui nein, wie geht es jetzt dem Kind? Sie ist aufgestanden, geht schauen, schaut ins Zimmer rein. Und dann sieht sie ihr Kind am Fenster stehen und strahlt. Und sagt, Mami, Gott hat ein Foto gemacht von mir. Es hat blitzt, oder? Es hat blitzt. Und das ist so etwas Geniales. Genau um das geht es eigentlich. Dass man alles eigentlich aus der Sicht von Gott anschaut. Gott, wenn Gott mein Vater ist, dann ist der Blitz, dann könnte doch das sein, dass der ein Foto macht von mir, oder? Das ist so schön. Und so ist es, wenn mein liebender Vater im Zentrum von meinem Leben ist. Und dann kommen wir zu den nächsten beiden Bitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Habt ihr gemerkt übrigens, es geht immer noch nicht um uns. Jetzt haben wir schon ein Zeit gebeten mit dem letzten Sonntag auch und wir sind immer noch nicht bei uns selber. Es geht da um Gottes Reich, um seinen Willen, wo sich soll in die Welt einbewegen. Wie so ein Flug. Immer weiter fürchtet, komm in die Welt rein. Und das soll uns wichtiger sein als unsere persönlichen Anliegen. Das zeigt unser Vater auch. Also, wir können auch sagen, Jesus zuerst. In der ersten Predigt von Jesus ist es genau auch um das Anliegen gegangen. Um das Reich Gottes. In Matthäus 4,17 hat er gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und mit dem hat er sagen, klinket euch ein ins Himmelreich, indem ihr umkehrt. Denn das Himmelreich ist nahe. Ich habe mir überlegt, ja, wo ist denn eigentlich das Reich Gottes jetzt? Oder beziehungsweise mal zuerst da, wo er das gesagt hat. Und gut ist, es hat ein Pharisäer gehabt, mal, der hat gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus hat dann die Antwort gegeben, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat Jesus gesagt zu dem Pharisäer. Und jetzt können wir uns ja fragen, ja, wie ist denn das mitten unter ihnen gewesen? Die Antwort ist Jesus. In Jesus ist das Reich Gottes angebrochen und mitten unter ihnen gewesen. Und wie ist denn heute? Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Wo ist jetzt das Reich Gottes heute? Jesus lebt durch seinen Geist in den Gläubigen. Und so ist das Reich Gottes dort, wo sich ein Gläubiger aufhält. Also wenn ein Mensch, der Jesus nicht kennt, mir begegnet, dann begegnet er im Reich Gottes. Hat er euch das schon mal überlegt? Also wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist, ist das Reich Gottes unterwegs. Wenn du mit dem Auto durch Zürich kurfst, Reich Gottes kurft durch Zürich. Das ist eine tolle Vorstellung eigentlich, oder? Darum ist es gut, wenn wir fahren, oder? Nicht zu fest ausrufen und so. Reich Gottes ausrufen, passt nicht. Ja, aber hat schon etwas, ne? Also das ist eine tolle Vorstellung. Das Reich Gottes ist dort, wo Christus in mir ist. Und da gibt es nochmal einen Ort, einen Bereich, wo das Reich Gottes im besonderen Weise gegenwärtig ist. Und das ist Gemeinde, Ortsgemeinde. Weil die Ortsgemeinde besteht aus lauter Bürger von dem Himmelreich, von dem Reich Gottes. Aus lauter Bürger, die sich unter die Königsherrschaft gestellt haben von Jesus. Und wisst ihr, Jesus, oder ich muss anders sagen, Gemeinde ist der einzige Ort auf dieser Welt, wo Jesus König sein darf. Und darum ist das ein Stützpunkt vom Reich Gottes. Wenn wir jetzt eine geistliche Weltkarte vor Augen führen, also eine geistliche Weltkarte, sieht man ganz viel Dunkles und man sieht ganz viele Flecken auch, so Lichtflecken. Und das sind die Gläubigen und die Gemeinden. Das ist, darum sind wir einzigartig in dieser Welt und darum sind wir ganz, ganz wichtig in dieser Welt. Der Bill Hybels hat das mal ganz gut ausgedrückt. Er hat gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Aus dem Grund, die Ortsgemeinde ist total anders als andere, weil Christus dort König ist. Und jetzt ist ja die Frage, was ist denn der erste Auftrag, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in die Welt, dass der Pflug fürchtet geht? Was ist der erste Auftrag? Dass wir uns möglichst viel engagieren, möglichst für andere einsetzen, dass wir möglichst viele Menschen zu Jesus ziehen. Das ist sehr wichtig. Aber das Erste ist etwas anderes. Zuerst soll man beten, dein Reich komme. Oder? Mit dem fängt es eigentlich an. Und jetzt ist ja die Frage, gut, okay, wie können wir das beten? Ich meine, Alltag genau den Satz beten, dein Reich komme, das ist das eine. Aber was steckt dahinter? Wie können wir konkret beten? Und ich möchte da zwei, drei Gedanken geben dazu. Das erste ist einmal, weil das Reich Gottes in den Gläubigen und in der Gemeinde gegenwärtig ist, sollten wir zuerst für Gläubige beten. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe lang die Überzeugung gehabt, zuerst muss man doch für die Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen. Die müssen doch ihn kennenlernen, das ist doch das Wichtigste. Und weil das Wichtigste ist, müssen wir zuerst für die Gläubigen beten. Dann Christusträger, die Gläubigen und Gemeinde, denn das Reich Gottes dringt durch sie in die Welt hinein. Nicht an ihnen vorbei, sondern durch sie. Und wenn die Gläubigen, wenn wir mehr mit Liebe erfüllt sind, dann ist die Welt mehr mit Liebe erfüllt. Und wenn wir mehr Zeugnisse in die Welt tragen von Jesus, dann gibt es mehr Zeugnisse in der Welt. Und darum sollen wir zuerst für die Gläubigen beten. Ist interessant, im Neuen Testament heisst es immer wieder, dass der Paulus und andere Autoren, dass die für die Glaubensgeschwister gebetet haben. Immer wieder. Es heisst mehr, dass sie für Glaubensgeschwister gebetet haben, als für Menschen, die Jesus noch nicht gekannt haben. Es gibt jedes Mal, zum Beispiel Philipper 1,9, das heisst, sagt Paulus, ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Also wenn wir es unser Vater ernst nehmen, mit dieser Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir regelmäßig für andere Gläubige. Wir beten für Gemeinde und auch Teams. Übrigens, man kann die Adressliste sehr gut für das verwenden. Also das mache ich regelmäßig. Also ich tue regelmäßig die Liste durchbeten. Und darum ist es gut, wenn wir drauf sind. Ja, dann kannst du ja für Leute beten, die ich nicht mal gewusst habe, wer es ist. Hast du ja Leute kennengelernt. Ah, du bist jetzt die. Also x-mal beten für dich. Ah, ja. Also vielleicht, wenn ich bin angestellt, ist ja klar. Aber ihr könntet ja auch vielleicht die Adressliste ein bisschen in Portionen aufteilen. Dass es einem nicht gerade überfordert und es einfach so aufteilen und dann ein bisschen durchbeten. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und was sollen wir jetzt für Glaubensgeschwister beten? Was sollen wir beten? Und ihr Lieben, jetzt kommt ein Teil, der mega wichtig ist. Also jetzt schüttelt ihr alle ein bisschen, wenn jemand am Einpfusen ist. Weil, ist euch ja schon aufgefallen, wenn wir für andere beten, gerade auch für Glaubensgeschwister, für was beten wir sehr oft? Beten sehr oft irgendwie Gesundheit, betet für Nöte, Sorgen, Arbeitsplatz, betet irgendwie für Prüfungen. Und das ist auch okay. Aber wie viel hat der Paulus und andere für solche Anliegen gebetet? Das sind alles irdisch orientierte Anliegen. Die haben Berechtigung, aber sie sind irdisch orientiert. In der Bibel kommen viel mehr Gebete vor, die ewigkeitsorientiert sind. Wie zum Beispiel das da. Dass Gläubige in der Liebe wachsen zum Beispiel. Und darum möchte ich euch so fest das Herz legen. Überdenkt mal, wie ihr betet für andere Leute. Und schaffen den Ausgleich zwischen Anliegen, die irdisch orientiert sind und denen, die ewigkeitsorientiert sind. Zum Beispiel könnte man beten, dass wir Christen gehorsam lehren. Gehorsam gegenüber Gott. Ich meine, hey, wann hast du das letzte Mal das Beten für jemand anderen? Also ich meine, ich habe immer am meisten Profit, weil ich die Predigt vorbereite. Dann merke ich, wow, ich muss mehr in die Richtung gehen, oder? Gehorsam beten, für dass wir das tun, was Jesus da hat, wenn er da wäre. Betet doch so. Weisst du, wie wertvoll, wenn Leute anfangen, mehr Gott zu folgen? Also Gläubige in unserer Gemeinde oder außerhalb irgendwo. Das ist mal eins. Oder das andere auch, wenn wir im Gebet die Ausbreitung vom Reich Gottes haben, fördern, dann sollen wir auch für Mut und Vollmacht bitten. Mut und Vollmacht in unserem Leben, dass wir auch das Maul auftun können, dass wir eine Handlung machen können, die Mut braucht. Apostelgeschichte 4,29. Petrus und Johannes sind verhaftet gewesen, bedroht und wieder freigelassen worden. Sie kommen zurück zu ihren Leuten, eine Gruppe von, eine Schar von Gläubigen betet und sie betet. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Schutz, bewahre uns, gib uns neue Kraft und dass uns nichts passiert. Ist ja krass, dass die das nicht gebetet haben. Die haben gebetet, gib deinen Dienern Mut, dass sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen. Ich denke, das Erste wäre auch okay gewesen, aber nicht nur. Ihr Lieben, bitte betet für Mut, gegenseitig. Betet für mich für Mut, wenn ihr für mich betet. Betet, dass ich gehorsam sein kann, das tun, was Gott will. Wenn ihr für mich mal daran denkt, dann betet das. Und betet das auch füreinander. Gehorsam, Mut, Vollmacht in dem, was wir tun. Ah, das würde ich ein bisschen setzen lassen. Lasst es setzen, nehmt es mit. Ganz wichtig. Und ein drittes Anliegen, Kolosser 4, Vers 3. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Türe für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Und dann geht es auch darum, dass wir beten, dass Gott Türen auftut. Konkret für Bekehrungen beten. Dass Gott offene Türen schenkt, Moment, wo Menschen wie das Evangelium so richtig an sich anlösen. Ich glaube, das ist überhaupt eines der grössten Probleme, weil Menschen wie es gar nicht an sich anlösen. Und wenn einmal ein Mensch sagt, hey, ich will mal wirklich die gute Nachricht hören und prüfen, dann ist schon mal ganz viel gewonnen. Beten wir konkret für Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Und wisst ihr, beim Beten, das mache ich manchmal auch, dass ich Jesus an etwas erinnere, was er selber gesagt hat. Also in der Bibel heisst es ja auch, dass Jesus will, also im 1. Timotheus 2,4, dass Jesus will, dass alle zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Können wir sagen, Jesus, du willst ja auch, dass der und der sich öffnet für dich. Also bitte schenk dich jetzt an offene Türen und so weiter, dass wir ihn daran erinnern. Ich habe in dieser Beziehung das Gebet für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zwei Extreme erlebt. Das erste, ich habe 13 Jahre für meinen Vater gebetet, dass Jesus kennengelernt. Ich habe auch praktisch jeden Tag für ihn gebetet. Und dann ist er auch kurz, also ganz überraschend, an einem Herzinfarkt gestorben. Ohne, dass ich irgendwie mitbekommen habe, dass er sich Jesus hingewendet hat. Und klar, ich weiss nicht, was in den letzten Tagen passiert ist bei ihm. Und ich lasse das auch auf, ich denke gar nicht darüber nach. Es bringt gar nichts. Also das ist sehr schwer zu akzeptieren. Und das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem, in der positiven Seite, das hat mit meinem Chef zu tun. Und das erzähle ich euch am Schluss. Genau. Also das sind jetzt die drei Dein-Bitten gewesen. Und erst jetzt kommen die Bitten, die uns betreffen. Und ihr Lieben, das ist die göttliche Prioritätenliste. Das ist der Ablauf, wie Gott es will. Zuerst Gott und dann wir. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir das einhalten? Dann tut er uns segnen. Dann tut er uns beschenken. Das kann ich euch sogar noch weiss auf schwarz geben. Matthäus 6,33. Geht nicht von unserem Vater. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Zuerst soll das stehen und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und da geht es um alles, was wir zum Leben brauchen. Sei das körperlich oder auch seelisch. Es erfüllt das Leben. Und das Problem ist jetzt, wenn ich umgekehrt lebe, wenn es zuerst um mich geht, wenn ich zuerst meine Bedürfnisse stille und dann schaue, was noch vorig bleibt für das Reich Gottes, dann kann ich das gar nicht so erleben, dass Gott mich so erfüllt. Und ich bin dann ständig dran, mir selber etwas zuzuführen. Aber ich kann ja niemals so viel mir zuführen, wie Gott das könnte. Also das ist mega weise, wenn man sich mal hinterfragt und vielleicht etwas wie umdreht und dann plötzlich merkt, wow, ich komme ja viel mehr über so als voran. Und ich möchte jetzt noch auf die drei Bitten kurz eingehen, innerlich kurz. Unser tägliches Brot gib uns heute, das macht uns auch deutlich, dass wir auch täglich beten sollen. Oder? Tägliches Brot. Und wir bitten, dass Gott uns mit allem Notwendigen versorgt. Und auch da natürlich, da geht es nicht nur um das Körperliche, sondern wir haben auch seelische Bedürfnisse. Und Jesus ist das Brot vom Leben. Das heisst, dass wir ihn brauchen und die Gemeinschaft brauchen auch mit ihm. Und das zweite Gebetsanliegen, vergib uns unsere Schuld. Das heisst, wenn wir irgendwann Bock geschossen haben, wenn wir eine Schuld auf uns geladen haben, klein oder gross, dass wir Gott bittet, vergib du mir, reinig du mich. Und er macht das. Und es ist so eine einmalige Reinigung, dass du nach dem Gebet so aussiehst in den Augen von Gott, als hättest du nie eine einzige Sünde begangen. Als wäre nie das Kleinste zwischen dir und Gott gestanden. Und das ist etwas Wunderbares. Es ist total genial. Allerdings ist die Bitte an eine Bedingung geknüpft. Und zwar, wer von Gott Vergebung will, der muss zwingend den Menschen vergeben, die sich an ihm versündigt haben. Und das ist auch interessant, das ist gerade im Anschluss als unser Vater. Und das ist eine der härtesten Stellen, finde ich. Also ein Herd, einfach die. Ja, einfach eine, die wirklich ziemlich happig ist. Da heisst nämlich im 14. Vers, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Also das ist eine klare Ansage. Und mir sind auch schon Leute begegnet zwischendurch, wo wir etwas erzählt haben, etwas Schweres, was sie erlebt haben. Und sie haben gesagt, ja, ich kann dieser Person vergeben. Ich frage dann meistens auch, hast du das dieser können vergeben? Ist nicht so einfach, gell? Ja, ich kann vergeben. Aber ich habe es wie nicht vergessen. Und wenn so bei so einer Person immer wieder raufkommt, ja, ja, das dort und immer das Gleiche, dann muss ich sagen, dann hast du nicht vergeben. Und dann musst du wie in einen Prozess einsteigen, dass du das loslassen kannst. Da kann man einfach den Knopf drücken. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben es jetzt da gehört. Und der dritte Punkt, das dritte Gebetsanliegen, führe uns nicht in Versuchung. Und ich bitte setzt voraus, dass wir in Versuchung geraten. Das gehört zum Christsein. Da können wir nicht umgehen. Oder der Luther hat gesagt, du kannst nicht vermeiden, dass über deinem Kopf Vögel kreisen. Aber du kannst verhindern, dass das ein Nestchen bohrt auf deinem Kopf. Oder? Und das ist genau das. Versuchung können wir nicht verhindern. Aber wir sollen der Versuchung nicht nachgeben, weil das wäre dann eigentlich eine Schuld. Die Versuchung selber ist keine Sünde, aber wenn wir ihr nachgeben. Und die Bibel zeigt, dass der Teufel, ein gefallener Engel, dass der uns zum Bösen versucht. Und er will uns damit von Gott wegbringen. Und die Bitte führe uns nicht in Versuchung, die meint, hilf uns doch vor den Versuchungen durch den Teufel. Hilf mir, wenn ich irgendwie Mühe bekomme, wenn ich in Streit gerate, versucht werde durch Egoismus, durch Lieblosigkeit, irgendeine sexuelle Versuchung, Begierde, Sucht. Bitte hilf, gib mir Widerstandskraft in dem Sinne. Gott will, dass wir in dieser Freiheit leben, wo er uns anbietet. Dass wir uns nicht vom Bösen bestimmen lassen, sondern eigentlich von seinem Reich, von Gottes Geist, der in seinem Reich ist. Das ist Freiheit. Und wenn wir jetzt das Unser Vater anschauen, das erste Gebet, letzte Sonntag, haben wir gesehen, da geht es wirklich um Beziehung. Aber eigentlich geht es in allen Punkten um Beziehung. Denn die drei Bitten auch, sie zeigen nämlich, dass wir in der Abhängigkeit zum Vater leben sollen. Und dass die Abhängigkeit wertvoll ist. Weil je mehr ich abhängig bin von Gott, desto mehr lebe ich aus seiner Kraft. Das ist ja so. Und das führt zu einer tieferen Beziehung zu ihm. Und ich glaube, dass darum manchmal Gott unsere Gebete nicht gerade erhört. Und dass er nicht alle Probleme aus dem Weg räumt. Genau aus dem Grund. Weil er weiss, wenn ich mir abhängig bin, dann bin ich ihm näher. Und das, ich glaube, Gott, das ist für ihn das Größte, das Wichtigste, dass ich ihm näher bin in meinem Leben. Und wenn wir so Gott erleben, wie uns unser Vater lehrt, was passiert dann? Ich glaube, dann werden wir immer wieder Momente haben, wo wir begeistert sind von dem Gott. Und das führt dann unweigerlich auch ins Anbeten, ins Loben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch ein Wort herausgreifen bei diesem Gebet, und zwar das allererste. Ist ja schon speziell, dass es nicht heisst, mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Für Jesus, der das gelehrt hat, ist es ganz klar, Gebet ist nicht etwas Individualistisches. So ich und mein Vater im Himmel, wir zwei, das genügt. Sondern für Gebet hat für Jesus jetzt tiefst gemeinschaftliche Komponenten. Und wer also wenig oder vielleicht sogar fast nie mit anderen zusammen betet, der betet eigentlich am Unser Vater vorbei. Der betet zu meinem Vater. Und das habe ich bis jetzt noch nicht in der Bibel gefunden. Und darum möchte ich euch wirklich fest ermutigen, schauen, dass er immer wieder mit anderen zusammen betet. Nicht nur alleine, sondern auch mit anderen. Für Ehepaar ist das ein mega Steilpass. Also ich möchte euch so fest das Herz legen, liebe Ehepaar, betet alltag miteinander beten. Es kann auch kurz sein, aber betet. Und ich bin so überzeugt, das gibt einen grossen Segen auf die Ehe. Auch wenn man es selber gar nicht so als, weiss ich, wie spektakulär erlebt. Das gibt eine geistliche, eine seelische Intimität in der Ehe. Weil ich mir mal schauen, wenn ihr nämlich ein bisschen mal Reibereien habt, dann könnt ihr nicht beten miteinander. Das ist schwierig, oder? Und darum muss man dann immer wieder schauen, dass man zu Schlag kommt. Aber auch wenn man nicht geheiratet ist, schaut, dass ihr mit Freunden, mit Freundinnen, dass ihr jemanden betet, vielleicht am Telefon, einfach so ein bisschen dranbleiben. Aber auch in der Kleingruppe. In Teams. Und jetzt sind wir manchmal in Gefahr, dass man dann so viel austauscht und schwätzt und zusammen noch erklärt und zusammen noch erklärt und am Schluss fast keine Zeit mehr zum Betten. Und da muss man diszipliniert sein, ein bisschen, oder? Dass man dann wirklich dann die Zeit noch hat. Weil das Eigentliche ist nicht das Austauschen, das gehört auch dazu, aber das Eigentlich ist das Beten selber. Und selbstverständlich hat der Gebetsabend gehört auch dazu. Es wäre so gut, wenn wir probieren, so die volle Bandbreite auszunutzen, das Potenzial. Und wir profitieren nämlich dann am meisten. Also mit Gott reden ist einerseits für uns selber sehr kostbar, aber eben auch für andere Menschen. Wir bewegen etwas in der unsichtbaren Welt. Und das ist ein bisschen schade, dass wir das nicht sehen. Ich glaube, wir würden noch viel mehr beten, wenn wir den Blick hätten. Aber Epheser 6 zeigt uns, es gibt eine unsichtbare Welt und die besteht unter anderem auch aus finsterer Macht, aus Gewalten, die gegen das Reich Gottes kämpfen. Somit gegen uns. Also wenn du zu Jesus gehörst, tut es mir leid, dass ich dir sagen muss, aber du hast einen riesen Feind. Du bist im Kampf, auch wenn du es nicht selber vielleicht merkst, es ist so. Und aus dem Grund tut der Paulus in Epheser 6 die sogenannte geistliche Waffenrüstung erläutern und ausführen, weil das die Tatsache ist. Und die Aufzählung von Paulus schließt er ab in Vers 18 mit diesem Wort. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam. Und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Wenn wir das tun, wenn wir für Menschen beten, für Gemeinde, für Teams, dann bewegen wir etwas. Und ich glaube auch, dass sich wirklich in der unsichtbaren Welt Realitäten verschieben durch unsere Gebete. Dass etwas freigesetzt wird. Und genau aus dem Grund ist das Gebet derart umkämpft. Wisst ihr, wenn das Gebet nicht so wichtig wäre, dann würden wir alle beten wie Weltmeister. Weil wir hätten keine Hinderungen, wir hätten keine Umkämpftheit. Dann würde uns wieder Sachen einfach lassen. Wäre kein Problem. Kennt ihr das auch mit dem Umkämpften? Man will beten, schaltet das Telefon. Oder man bleibt hängen im Internet, bei der Arbeit, plötzlich ist die Zeit durch. Oder man will einen Gebetsabend und vergisst es. Oder man wird plötzlich unmüde mit der Abend. Oh, wie der Schalter knipst. Kannst nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir das einfach so hin, dass wir weniger beten? Dann denkst du, ja nun, ist halt so. Oder sagen wir, nein, Moment, das geht nicht. Ich muss irgendwie etwas machen. Wissen, der Teufel, der weiss, wie entscheidend es ist, ob ein Christ betet oder nicht. Das haben wir gesehen, sein Reich bricht in die Welt durch unser Gebet. Dein Reich komme. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir beten. Und ich rede jetzt nicht einfach nur so hauptsächlich, ich mache irgendetwas, ein bisschen blabberle, sondern eben genau so, wie wir es jetzt auch vom letzten Sonntag her angeschaut haben und in den nächsten Sündigen, dass wir auch kraftvoll wirklich beten, dass wir uns die Zeit nehmen. Jesus war Gottes Sohn. Und niemand hat so eine Beziehung gehabt zum Vater wie er. Und trotzdem hat er immer wieder betet. Und ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass es für uns nicht so wichtig ist, wenn es doch für ihn so wichtig ist. Also wenn er es nötig hat, wie viel mehr wir auch. Also es ist wichtig, lassen wir uns nicht abhalten. Oder wenn man wirklich merkt, wir haben da Knörz, dann gehen wir mal irgendwie, machen wir etwas, überlegen wir etwas zu ändern, reden mit Leuten, hey, wie machst du denn du? Wir brauchen die Zeiten vom Gebet. Das Reich Gottes braucht die Zeiten. Und es ist wirklich so, fast in jedem Brief schreibt der Paulus, betet ohne Unterlass, vor allen anderen Dingen und bleibt dran, fast penetrant, weil es so wichtig ist. Und ich möchte euch heute Morgen zu einem kleinen Experiment einladen. Aus der Hirnforschung weiss man, dass alles, was man über 20 Tage macht, dass das etwas verändert im Hirn und dass man dann so gute Gewohnheiten kann einüben kann, die dann wie selbstverständlich sind. Und das Experiment wäre so, dass er ab morgen bis Ende von dieser Serie, das sind 4 Wochen, dass er jeden Tag 10 Minuten Zeit nehmen zum Beten. Und ich rede jetzt von denen, die jetzt noch ein bisschen Mühe haben, was nicht so recht funktioniert. Die schon dran sind am Beten, dass die, wäre das Experiment 5 Minuten länger. Und ein bisschen Challenge haben, oder? Aber das wäre eigentlich so ein bisschen die Gedanke. Also du sagst, okay, ich will einfach mal für die 4 Wochen, noch nicht darüber rausschauen, kannst nachher sagen, okay, ich habe es gesehen jetzt, aber einfach mal für die 4 Wochen, ich klinke mich ein und alltag 10 Minuten, mindestens 10 Minuten, es darf auch ein bisschen mehr sein. Und schaut mal, der Tag hat 1440 Minuten. 1440. 10 Minuten beten. Für Jesus. Mit Jesus zusammen sein. Also, wenn man das nicht mehr anbringt, dann ist es, also, ich sage es jetzt mal direkt, ist fast peinlich. So, oder? Wie wichtig ist mir denn Jesus? Und das wäre der Plan. Plan es dir ein, und zwar eben so, wie wir es letzten Sonntag gesehen haben, mit dem Anfahrtsweg. Und ich habe ein Zettel hinein aufgeteilt, ein geiles Zettel, wo wirklich Hilfe geben, dass wir unser Vater runterbrechen können in unser Gebet im Alltag. Dass wir zuerst ankommen im Gebet, sich bewusst machen, wer ist Gott. Ich öffne mich ihm, vielleicht gibt es Sachen, die mich beschäftigen, dann sage ich es ihm einfach mal, ohne schon Anliegen. Dann kommt eigentlich die Hingabe, sage, Jesus, du bist meine Nummer eins, ich will heute so leben, wie du willst, hilf mir dabei. Und dann fürs Reich Gottes beten, Fürbitte für gläubige Gemeinde, Gehorsam, Mut, Leute, liebe Leute, Gehorsam und Mut, Vollmacht, so, hä? Und dann offene Türen. Und wisst ihr, wenn ich das so aufzähle, dann meine ich jetzt nicht, ich müsste eine halbe Stunde, wie gesagt, ich könnte da zack durch, 10 Minuten, 15 Minuten, und dann kann man auch selber schauen, vielleicht sage ich, ja, ich bitte ein bisschen mehr, dann mach das. Und dann die Anliegen, die uns selber betreffen, oder alles andere. Und das Lob Gottes ist natürlich auch Jesus bezogen, Christus bezogen, Gott bezogen, das kann man auch, wann auch immer, am Anfang, am Schluss, zwischendurch. Also, Zettel sind hinten, auch Vertiefungsblätter dürft ihr sehr gerne mitnehmen, um das auch für euch noch ein bisschen vertiefen, die Hauskreise. Weil ich bin überzeugt, das wird etwas machen mit uns. Das wird etwas machen mit dir. Dein Reich komme, das setzt etwas frei in uns und auch in unserem Umfeld. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir wirklich auch noch mehr auch, einerseits Gebetserhörung erleben, aber anders einfach das Sein im Gebet vor Gott, dass uns das einfach Kraft gibt, auch wenn noch gar eine grosse Erhörung passiert. Ich möchte zurückkommen auf das zweite extreme Erlebnis, wo ich für Menschen gebetet habe, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe jahrelang für meinen Chef gebetet. Er war ja so ein väterlicher Freund für mich. Ich habe ihn schon kennt als Kind. Ich habe mit dem Vater zusammen Eishockey gespielt. Er war immer so das Nummer 11, der grosse, schlanke, schnelle. Und habe ihn schon toll gefunden. Und er hat mir dann auch einen Tipp gegeben, ich soll mich bewerben auf der Gemeindeverwaltung für die Lehre. Und ich habe ich das gemacht, habe die Lehrstelle bekommen. Später hat er mich geholt, wieder zurück ins Finanzverwalter. Er hat die Finanzverwaltung als Stellvertreter. Er war der Finanzverwalter, ich war Stellvertreter. Und ja, ich habe ihn auch gerne gehabt. Er war wirklich ein sehr toller Mensch. Und er ist dann krank geworden, über Jahre raus. Und er ist dann todkrank geworden. Und das ist auch etwas Spezielles. Ich habe es eigentlich per Zufall erfahren, dass es so schnell abgegangen ist. Im Dezember. Ich habe dann auch schnell mit ihm Kontakt aufgenommen und habe ihn am 23. Dezember besucht. Und er hat wirklich auch schlimm ausgesehen. Und wir haben einen Abschied genommen voneinander. Unter Tränen. Ich habe ihm Danke gesagt für das, was er für mich gemacht hat. Ich habe ihm das Evangelium erklärt nochmal und bin dann gegangen. Und einen Tag später hat Jesus sein Leben aufgenommen. Und das ist wirklich reingegangen. Das haben wir gemerkt, weil auch nochmal einen Tag später hat er seinen beiden erwachsenen Kindern gesagt, sie sollen doch auch Jesus ihr Leben aufnehmen. Und 7 Tage später ist er gestorben. Und ist jetzt bei seinem Jesus, den er ganz frisch kennengelernt hat. Und das kann ich auch sagen, das hat mich so bewegt. Weil, es ist eigentlich so gewesen, dass ich ihm geschrieben habe, ich tue ihn heute predigen, willst du auch kommen, geh hören. Und er hat geschrieben, es ging leider nicht mehr, es ging ihm ganz schlecht, es ging nicht mehr lang. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich das gar nicht erfahren. Dann hätte ich einmal gehört, jetzt ist er gestorben. Und so ist er zum Glauben gekommen. Und ich werde ihn wieder sehen im Himmel und ich freue mich mega drauf. Und da sehen wir die beiden, die krassen Unterschiede. Aber mir hat einmal einer gesagt, ein ganz weiser Mann, gesagt, die Gebet für Menschen, wie jetzt mit meinem Vater, wo vielleicht nicht in Erfüllung gegangen sind, die sind auf eine andere Person übergegangen. Also die sind nie wertlos. Und ich möchte euch so Mut machen, bleibt dran im Gebet oder fangt neu an. Auch wenn es vielleicht bei einzelnen Personen schwierig ist, die denken, ich sehe gar nichts, bleiben wir dran. Amen. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dir vielmals Danke sagen für deine Nähe, für deine Liebe, auch das, was du uns gelehrt hast in unser Vater. So wertvoll, Herr Jesus. Du siehst wirklich auch, wie wir uns Mühe geben und wie es manchmal schwer ist. Einfach hilf du uns, wenn wir irgendwo wirklich auch gewisse Punkte haben, die uns hindert am Gebet, dass wir die überwinden können. gib uns Leute an die Seite. Vielleicht muss sogar jemand auf uns ansprechen, weil wir uns nicht selber getrauen oder nicht fürchten können. Aber hilf, dass wir Durchbrüche erleben können. Gerade in den kommenden Wochen, den weiteren Themen, den Kleingruppen, Gebetsabend. Danke von ganzem Herzen, dass du uns nicht belasten, sondern befreien. Und dass das Gebet ein wesentlicher Teil davon ist. Herr, ich bete dich an. Amen.